Willkommen zu Vom Halm zum Glas und einer Spin-off-Episode zur Berliner Weiße. Olli Lemke von der Lemke Brauerei in Berlin und Christian Pfeiffer von Kaspar Schulz philosophieren über die Wiedergeburt dieses schon fast vergessenen Bierstils. Alles Weitere über Olli Lemke und dessen sehr unterhaltsamen Werdegang erfahrt ihr in der Episode Dit ist das Bier von Berlin. Zu finden natürlich auf unserem Blog Schulz Inside oder überall, wo es Podcasts gibt. Und um es authentisch auszudrücken, kickt mal rin, wird mir freuen. Cheers.
Die Berliner Weiße war tot, meiner Meinung nach. Irgendwann so Ende der 90er, Anfang der 2000er hat doch kein Mensch Berliner Weiße getrunken. Es gab meines Wissens auch nur noch ein oder zwei Brauereien, die das irgendwie hergestellt haben, aber auch garantiert nicht irgendwie nach einem traditionellen Verfahren. Und nachdem man überall Berliner Weiße kaufen kann, geht's natürlich zu Recht auch hier langsam wieder los. Und da seid ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, ganz groß dabei.
Ja, ist für uns, sag ich mal, eins der wichtigsten Themen, was wir haben. Weil die Berliner Weiße zum einen natürlich ein tolles Getränk mit mehrere Jahrhunderten Tradition ist, weil sie, wie du richtig sagst, quasi ausgestorben war, weil sie regional geschützt ist. Das heißt, wenn du in Potsdam bist, kannst du keine Berliner Weiße machen.
Es sei denn, es ist für den Export gedacht quasi.
Also ja, sowas
in den USA
geht,
kann ich eine Berliner Weiße von
klar,
überall verkaufen.
Aber erstmal so rechtliche Situation. Genau, und wir haben das große Vergnügen, den Manfred hier bei uns im Team zu haben. Der Manfred war der letzte Leiter der Studien der Hochschulbrauerei an der VLB, die irgendwie, ich glaube, Anfang der 80er zugemacht hat. Und die haben noch richtige Berliner Weiße gemacht. Und der Manfred, der ist ja mittlerweile auf Rente, war VLB-Mitarbeiter bis zu seiner Rente und hilft uns hier so ein bisschen im Labor und mit Know-how. Und der weiß natürlich ganz, ganz viel über die Weiße, wie sie früher war. Wie du richtig sagst, ist das, was natürlich heute produziert wird, was man kennt von, wenn am Kudamm schönes Wetter sitzen, die Touristen draußen und trinken irgendwie was Grünes oder Rotes, dann ist das Berliner Weiße von der einzig verbliebenen Großbrauerei hier in Berlin. Das ist aber im Grunde ein kettelsaures Getränk, sage ich mal, mit Sirup gemischt, sehr eindimensional, was die Aromatik angeht, und lebt eigentlich nur von diesem Sirup, nicht? Also sonst ist es eigentlich nicht trinkbar, wenn du mal so eine Weiße trinkst und die ohne Zusatz von Sirup zu dir nimmst, dann wirst du feststellen, das ist also bestenfalls uninteressant, ja. Und und wir haben halt irgendwie angeregt durch den Michael Zepf von Dömens, den Leiter der Genussakademie da. Genau, wir waren ja zusammen da. Das war nämlich die Initialzündung für das Thema
2014.
Ja, muss irgendwie die 14, muss so die Runde sein, gewesen ja. sein, genau. Da sagte der Michael sagte zu uns im Sommelierkurs dann, was ist denn mit Berliner Weiße? Und dann war ich auch erst so, hä, wieso Berliner Weiße und so. Und dann bin ich aber nach Hause gefahren, aufgeschreckt, und habe so ein bisschen gelesen und geforscht und gemacht und getan. Und es gab schon zwei Ansätze zu dem Zeitpunkt hier in Berlin. Einen von einem Fremden, der also mit Brauerei gar nichts zu tun hatte, irgendwie ist er auf die Idee gekommen, und einen von einem Studienkollegen, ein paar Semester unter mir, glaube ich sogar, der hatte sich dem Thema irgendwie angenommen, aber irgendwie ja doch dann nicht so in letzter Konsequenz so durchgezogen, auch wirtschaftlich nicht so durchgezogen und zum Erfolg gebracht. So, und so, das war also die Situation. Und dann habe ich halt recherchiert, geguckt, mit Manfred geredet und so weiter. Und dann haben wir über 100 Versuchssude gemacht, und ich bin zu dem...
Ich erinnere mich mal, ich war mal hier, dann war dann...
Genau, standen überall so kleine Keks, so 15 Liter Keks.
So einer von diesen S-Bahn-Bögen hier war voll mit kleinen Keks.
Ja. Genau, und dann habe ich mit dem Professor Metner, der war zu der Zeit hier Leiter der Brauereitechnologie, der Prof an der TU, und zu dem bin ich hingegangen und gesagt, ich möchte gerne hier die Berliner Weiße wieder sag ich mal, herstellen, so wie sie früher mal war, 1600 und so. Und der war gleich Feuer und Flamme, weil er seine eigene Dissertation darüber geschrieben hat. Und dann sind wir so verblieben, dass ich so ein bisschen die Betreuung von Studenten übernehme, die sich um das Thema Berliner Weiße kümmern und ein bisschen die Aufgaben vorgebe. Und der Bonus, den wir haben, ist, dass wir eben aufgrund dieser Forschung, die teilweise auch dann, die Versuchssude liefen ja alle bei uns und so weiter, so eine Kooperation mit der Uni quasi.
Ja.
Und dann habe ich im Laufe der Zeit 5 Studenten, glaube ich, betreut. Die erste, die macht mittlerweile ihre eigene kleine Berliner Weiße Marke hier in Berlin. Einer von den Kollegen arbeitet jetzt bei uns hier. Also, sag ich mal, hat auch so positive Effekte gehabt. Und so haben wir eben dieses Thema Berliner Weiße entwickelt innerhalb von 2 Jahren, glaube ich. Ja, und haben dann irgendwann die Boudique Weiße gelauncht hier als den Vertreter der Berliner Weiße, so wie sie früher mal war, der Champagner des Nordens. Ups, das darf ich nicht sagen. Und auf jeden Fall ein niedrigprozentiges Bier, was komplex ist und was in der Herstellung eben wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Wir als Brauer, wir wissen, es ist eben nicht mit dem Hopfen reinschmeißen getan, sondern der eigentliche wesentliche Punkt ist eben wirklich, auch wenn der Hopfen seine natürlich wesentliche Berechtigung hat, aber das Bier macht die Hefe. Und im Endeffekt die Auswahl und die Kombination unterschiedlicher Mikroorganismen und die so zusammenzubringen, dass sie ein bestimmtes Ziel wirklich erreichen, ist wirklich komplex. Und wir haben uns da ganz, ganz viel Mühe gegeben und haben dann eben diese Boudique Weiße rausgebracht vor ein paar Jahren. Und um es den Leuten ein bisschen einfacher zu machen beim Einstieg, haben wir sie mittlerweile in 4 weiteren Varianten auf dem Markt. Und zwar in Anlehnung an unsere belgischen Freunde, die ja mit ihren Sauerbieren auch alle möglichen Dinge ausprobieren, legen wir es halt auf echte Früchte oder echte Kräuter oder auf Eichenholz, so dass wir eben, ich will es mal so formulieren, die Boudique ist was für den fortgeschrittenen Trinker. Ne? Das ist, wenn du Whisky trinkst, nimmst du auch nicht den torfigsten gleich zu Anfang. Ne? Und die Boudique musst du eben, du musst wissen, was du überhaupt schmecken willst. Ne? Da hast du diese von der Brettanomyces, diese Barnyard-Flavor-Geschichten drin in Kombination mit einer milden Säure, mit Fruchtigkeit, die eben durch die Mikroflora reinkommt und. Aber da musst du schon ein bisschen wissen, was du tust. Also wir haben nach wie vor lustige Kommentare, wenn Leute so eine Boudique trinken und eben nicht wussten, auf was sie sich einlassen. Das sind dann diese Ratings bei Untappd, wurde dann, eigentlich wollten sie Minus geben, aber sie geben dir 0 oder 0,2.
Weil das war sauer.
Weil das war ja sauer. Oder so. Ja, also das ist halt.
In Franken gibt es diese auch, es war total rauchig. Kann man nicht trinken. Ein Punkt.
Genau. Du, wir haben auch schon, letztens hatten wir einen interessanten Beitrag von einem Kollegen irgendwie aus Bayern oder aus Franken. War der sogar, der dann empfahl uns, der ganz freundlich geschrieben und er, also Quintessenz seines Schreibens war, er empfahl unseren Braumeistern, doch mal ins Fränkische zu kommen und vernünftig zu lernen, wie man Bier braut, nachdem man die Boutique getrunken hat.
Ja, nicht ganz unrecht, aber.
Okay, Mamas Mikro aus, wir müssen reden. Nein, und naja, das ist eben lustig und das ist auch in Ordnung. Das kann man ja auch nicht erwarten von jedem. Wir antworten trotzdem jedem ehrlich und positiv gestimmt, in der Hoffnung, dass auch er seine...
Weil die Pandemie die uns das Reisen wieder erlaubt, werden
wir das machen. Nein, in der Hoffnung, dass jeder seinen Horizont erweitern möchte. Ja, also das ist einfach so. Und aber um das rund zu machen und weil wir eben wussten, dass das kommen würde, haben wir diese auf Früchten und Kräutern und Holzvarianten. Und da kommen die Leute eher ran, ne? Weil das Holz zum Beispiel puffert nochmal sehr, sehr schön mit dieser Süße so ein bisschen die Säure weg. Oder die Früchte überlagern das Ganze natürlich. Also das passt schon ganz gut. Und also das ist definitiv unser Spezialsegment, wo wir auch wirklich das international vertreiben wollen. Es wächst permanent. Wir sind in den USA jetzt schon ganz gut unterwegs. Letztes Jahr hatten wir einen schönen Gig nach UK, haben wir irgendwie 250 Hektar nach UK verkauft. Die Engländer sind eben auch eine Biernation und sind, mein Eindruck, schon irgendwie offener so ein bisschen als hier, obwohl sie jetzt auch keine ausgewiesenen Sauerbier-Historie haben oder so, meines Wissens zumindest nicht. Aber die sind da offen. Also klar,
ja, vielleicht haben die noch so ein bisschen die Erfahrung mit den luftgezapften
Genau, da war wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal dabei. Nein, aber sehr schön, haben wir echt. Spreekoos war auch Teil des Pakets, 250 Hektar. Spreekoos auch super. Also Spreekoos super, ist auch cool, ne? Du verkaufst ein IPA nach England. Ich meine, ist schon cool, oder? Und hat uns auch sehr gefreut. Und weil die packen da so eine Mixpakete und da wollten sie Boudique noch dabei haben. Und auch das wird im Schnitt schon besser bewertet als hier in Deutschland. Ja.
Na gut, du sagst, der Whisky-Kenner fängt nicht mit dem Torfigen an.
Meistens nicht,
oder?
Bin
gespannt, mit welchem Berliner Weiße wir jetzt anfangen.
Also, naja, ich würde mal sagen, da du ja ein ausgewiesener Fachmann bist, fangen wir natürlich gleich mit dem Original an. Habe ich keine Sorge.
Na prima, da bin ich gespannt. Ja, das sind ja schon mal ein paar mehr Flaschen, wie ich sehe. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, also du hast...
Womit fangen wir an?
Natürlich mit dem Original, weil du ja eine Fachkraft bist und das gar nicht brauchst, dass man dir mit zusätzlichen Aromen irgendwie versucht, etwas zu bieten. Ja, das ist die Boudique. Die Boudique heißt Boudique, weil es gab zur großen Zeit der Berliner Weiße gab es natürlich in Berlin zum einen über 100 Brauereien, die nur Berliner Weiße gemacht haben. Und es gab auch nicht nur die Berliner Weiße, sondern es gab unterschiedliche. Es gab die Budike, so haben wir sie genannt, weil das die Budike war die Kneipe des einfachen Mannes, der einfachen Frau. Und das war die, die wir kennen, auch die schwach alkoholische, einfache Weiße. Es gab aber auch die Doppelweiße und die Champagnerweiße und die Sandweiße, die eingebuddelt wurde 10 Jahre lang in einer Sektpulle.
Ja, eine super Geschichte. Da habe ich die gehört, aber ich glaube, das muss ich sofort machen.
Diverse unterschiedliche Berliner Weißen. Und das ist eben unsere Interpretation der einfachen Weiße als Start. Ja,
ja, riechen tut schon mal super. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Trinken wir mal.
Vorsicht, sauer. Vorsicht, sauer. Aber merkst du dieses...
Ja, du sagst Vorsicht, sauer, aber da ist noch viel mehr, ja.
Ja, klar ist da mehr.
Also, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, diese letzte verbleibende Berliner Weiße oder die meisten Berliner Weiße, die man jetzt, sagen wir mal, in den USA keine Craft Beer Bar oder keine Craft Brewery, die nicht eine Berliner Weiße hat, hat ja überhaupt nichts damit zu tun.
Nee, weil sie eben nicht kettelsauer ist, sondern weil sie durch diese Brett-Thematik eine Komplexität mitbringt, die für so ein dünnes Bier, in Anführungsstrichen, natürlich schon bemerkenswert ist. Ne?
Und, dünnes Bier, das heißt, wir haben hier 3,5% Alkohol.
Genau, also Stammwürze 10.
Stammwürze 10, okay. Genau.
Und natürlich sehr hoch vergoren. Und ja. Man kann die jetzt natürlich auch liegen lassen irgendwie diverse Monate und Jahre. Und dann arbeitet Brett weiter und wird dieses Produkt immer trockener machen und immer interessanter machen. Ein bisschen die Herausforderung ist, den Brettcharakter nicht zu stark werden zu lassen. Und
okay, das heißt, ich sehe, die ist jetzt November 2020 abgefüllt.
Also sie ist quasi brandneu.
Ist noch relativ jung. Lieber ein junges oder lieber 2 Jahre alt?
Naja, je älter, desto schöner, weil sie natürlich interessanter wird. Ja. Und wir haben es noch nicht erlebt, also wir haben ja schon ältere, wir machen sie nur schon ein paar Jahre, die ganz alt ist, wo Brett zu stark wird. Weil das ist also, was ich jetzt bei amerikanischen Brauerkollegen teilweise gekostet habe, die es mit Brett übertrieben haben oder ja. Das nicht, wo es nicht mehr schmeckt. Wo es dann wirklich eine Mutprobe ist, das zu trinken. Und das ist
so weit soll es nicht kommen.
Das braucht man, glaube ich, nicht.
Wobei ich jetzt sagen muss, nur nochmal auf die Brettanomyces einzugehen. Klar, man merkt sie deutlich, aber im Geschmack, finde ich, ist sie beinahe verschwunden. Also das macht es echt sehr, sehr angenehm zu trinken. Wo du sagst, sehr schwer zu trinken. Ich meine, der typische deutsche Biertrinker hat ja eigentlich null Erfahrung mit Sauerbieren. Ich erinnere mich auch noch an meine ersten Sauerbiere. Die haben mich an alles erinnert, nur nicht an Bier. Da muss ich schon sagen, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nicht unbedingt, aber schon ein spezielles Erlebnis. Hast du irgendwelche Tipps für Ersttäter? Also jemand, der sich jetzt ohne professionelle Begleitung, ohne Biersommelier an der Hand, man so eine Berliner Weiße kauft, die aufmacht.
Einfach nicht an Bier denken und idealerweise eine Flasche Sekt oder Shampoos daneben stellen. Und wenn du
zum Vergleich.
Genau, weil wenn du das vergleichst und das erst trinkst, dann wirst du feststellen, es ist nicht so viel anders. Ja, auch das Thema Säure. Ne? Und aber in dem Augenblick, wo du an Bier trinkst, in deiner Erwartungshaltung Bier / helles Pilz heißt, kannst du nur auf die Nase fallen. Ja, ganz klar.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also bei mir waren die ersten auch, dann hieß es, es ist ein Bier und dann macht man es auf. Gut, es war natürlich auch noch ein belgisches, das noch deutlich saurer war.
Schön mit Essigsäure. Super.
Das war so richtig heftig, hat mich eher an Leergut erinnert als an so ein bisschen an die Lehrzeit erinnert in der Leergutsortierung.
Aber das ist gewollt.
In dem Fall ist es natürlich was ganz anderes. Also wie du gerade sagst, also die Essigsäure-Note sollte auf keinen Fall dabei sein. Ne?
Also ach so, ich muss bei der Berliner Weiße ganz ausschlaggebend die Milchsäure eben. Ne? Du hast keine Essigsäure. Zumindest in der Wahrnehmung. Das hängt halt von den Laktus ab, die du da benutzt. Und ja, du möchtest eben hauptsächlich Milchsäure haben.
Budike Weiße, das klingt jetzt für mich wie Boutique, so eine Berliner Ausdrucksweise von dem Wort Boutique.
Genau,
hat das irgendwie was damit zu tun?
Also früher hieß die Kneipe in Berlin.
Kneipe war die Boutique.
Das war die Boutique. Ne? Gehst du noch in eine Boutique, so, ja, und dann bist du in der Kneipe. Und darum. Der einfache Mann, die einfache Frau. Früher gab es ja in Berlin an jeder Ecke, darum heißt es Eckkneipe. Ja, wenn du heute im Wedding guckst, teilweise umfunktioniert zu Ladengeschäften oder Wohnungen teilweise, aber du siehst noch, es gab an jeder Ecke so eine Kneipe. Die Leute haben in den Kneipen gewohnt. Und es war schon eine schöne Kultur in dem Sinne. Also es ist diese Zille-Thematik, ne? Berlin so, ja, das einfache Berlin. Und das war, klar haben die ihre Sorgen und Nöte gehabt und so weiter, aber es war eben eine eigene Berliner Bierkultur, weißt du, klar, Berlin ist so bunt und schön und alles toll und das ist auch alles gut so, aber was man jetzt gegenüber anderen Städten in Deutschland, ist für mich immer ganz, ganz augenscheinlich, dass bei diesem ganzen Bunten fehlt so ein bisschen die eigene Kultur, weißt du? Es gibt wenig Dinge, für die steht Berlin kulturell. Berlin hat zwar diese Mauer, aber das ist ja nun was an, oder hatte, Gott sei Dank, an was wir nicht so gerne irgendwie, ist ja nicht Teil unserer Identität, wahrscheinlich doch.
Keine fröhliche Erinnerung.
Genau, aber es ist alles historisch bedingt und so weiter, ne? Aber was eben fehlt, gut, es gibt Eisbein und es gibt die Currywurst und dann
gibt es die Berliner Weiße. Beides deutschlandweit auch sehr gut vertreten.
Korrekt, aber die Berliner Weiße ist eben das Einzige. Es gibt ja diese wie heißt das, diese Arche, ne, die also Essen und Getränke aufnehmen, weil sie eben vor dem Aussterben bedroht sind. Und da ist die Berliner Weiße ja auch aufgenommen worden vor ein paar Jahren, weil es eben vom Aussterben bedroht war. Ne? Und das ist ein Stück Berliner Kultur und das ist toll. Ja. Und ich meine, nur eine große Stadt hat den Vorteil, dass du jeden Trend aus der ganzen Welt aufsaugst. Ich sag mal, heute sind das, keine Ahnung, kalifornische Weine und morgen sind das Cocktails aus, hast du nicht gesehen. Ja, aber das eigene kommt so ein bisschen unter die Räder. Da guckst du natürlich als Brauer mit einem weinenden Auge nach Düsseldorf oder Köln, wo du sagst, Mensch, das ist ja super. Wo die dann ihr Alt oder ihr Kölsch und sonst gibt's auch nichts. Das ist deren Bierkultur, ja. Und das müssen wir eigentlich in Berlin wiederbeleben oder wir sind dabei,
ja. Ja, das sehe ich schon. Also ich meine, allein mit der Vielfalt seid ihr ja ganz gut dabei. Ich sehe auch zwei andere Ausführungen in eurer Berliner Weiße, die welche, von der Etikettenfarbe doch eher erinnert an das Ende der Berliner Weiße in den 90er Jahren. Aber ihr habt es vielleicht ein bisschen neu interpretiert.
Welche willst du denn probieren?
Die Grüne.
Die Grüne. Die Grüne ist Waldmeister. Dazu ist noch zu sagen, Waldmeister ist natürlich geboren aus der Tatsache, wie du sagst, dass die Standard-Berliner Weiße für den normalen Touristen eben mit Waldmeister-Sirup versetzt wird. Unsere ist nicht grün, ne? Da ist nur das Etikett grün, weil sie nämlich auf echten Waldmeister liegt. Und da hat es aber noch eine kleine Anekdote gegeben. Wo kommt der Waldmeister her? Ist natürlich eine Frage. Der erste Waldmeister, die ersten Versuche haben wir gemacht mit Waldmeister, den Basti hinter seinem Haus irgendwie geerntet hat und getrocknet hat. Also Basti, unser Braumeister, der zuständig ist für die Weiße im Wesentlichen. Ja. Aber da kommst du natürlich nur so und so weit mit, weil sein Waldmeister-Anbaugebiet hinterm Haus
war nicht groß genug.
Ja. Und dann haben wir also von Gewürzhändlern Waldmeister gekauft und das war nur bedingt gut, weil die offensichtlich, keine Ahnung, also es hat nicht die Reinheit gehabt, die wir haben wollten. Und jetzt, weißt du, wo wir jetzt unseren Waldmeister kaufen, würdest du nicht glauben, aber ich habe eine Freundin, die ist Apothekerin. Und aus irgendeinem Grund haben wir darüber geredet. Und da sagst du sie, naja, Waldmeister gibt es in Apothekenqualität. Und da hast du halt das 100% Siegel, dass da nichts anderes ist als Waldmeister.
Warum das? In der Apotheke wird es für irgendwas verwendet.
Genau, das geht also in irgendwelche Arzneimittel, irgendwelche Heilkräuter oder so geht Waldmeister ein. Und darum kaufen
wir eine Geschichte draus machen.
Genau, und darum kaufen wir jetzt Waldmeister von der Apotheke her. Okay. Kostet natürlich, wie der Name sagt, Apothekerpreise, ja. Aber das war's
wert. Keine Großhändlerpreise auf jeden Fall.
Aber das war's wert, ja. Bitteschön.
Ja, Waldmeister ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen, ich schmecke da Waldmeister raus, weil ich persönlich, Waldmeister kann ich mich nicht dran erinnern. Also natürlich kann man mit Waldmeister-Sirup oder sowas anfangen. Oder irgendwelche so Kinderbrause in Waldmeister-Geschmack, aber ich glaube, es hat mit dem echten Waldmeister alles wenig zu tun.
Aber jetzt weißt du, wie echter Waldmeister schmeckt.
Also geruchlich muss ich sagen, merke ich ein bisschen, ja, aber könnte ich jetzt nicht 100% identifizieren.
Süßlich heuig, ja, abgesehen von diesem typischen Waldmeister-Kick noch.
Oh ja, doch, jetzt habe ich es. Aber tatsächlich, ich habe gerade den Vergleich mit dieser Kinderbrause angebracht, zusammen mit der Säure aus dem Bier ist es gar nicht so weit her damit.
Ja, stimmt.
Ist tatsächlich so eine Waldmeister-Ahoi-Brause. Ja. Ist jetzt natürlich nicht identisch. Also, klingt jetzt ein bisschen unprofessionell, aber.
Alles gut. Es ist ein Nischenprodukt, aber es gibt mittlerweile.
Können man zusammenbringen, ja.
Es gibt mittlerweile Leute, die darauf stehen und die dauerhaft das auch bei uns kaufen und sehr zufrieden sind damit. Vor allem gibt es auch, ich weiß niemand anders, der Bier auf Waldmeister legt.
Nee, vielleicht weil er nicht weiß, wo er es herkriegen soll. Jetzt hast du es verraten.
Ah, können wir das rausschneiden?
Nein, ja, alles gut. Nice, absolut, muss ich sagen, ist eine Bereicherung. Also gerade wenn man sagt, diese typische Berliner Weiße mit Waldmeister-Sirup, grün, schaumig und Strohhalm drin, Ist das eine ganz andere Kategorie?
Also ich muss nachher nochmal holen, eine Flasche. Und zwar, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt natürlich oder gab früher unterschiedliche Arten. Und wir haben relativ lange gebastelt an einer Variante Champagnerweiße, also als Champagnerersatz quasi. Weil es gibt ja eigentlich gar kein Argument, warum wir Berliner französische Getränke trinken sollten, wenn wir so tolle Sachen quasi Sprudelwasser auch selber machen können. Und daraus ist entstanden die Luise. Und die Luise ist schon fertig abgefüllt, sind schon über 1000 Flaschen abgefüllt. Mit
angelehnt an die Brauerei am Luisenplatz.
Daraus, naja, die wird so marketingtechnisch so einen Touch an die Historie hinbekommen. Ja, okay. Ne? Und deshalb Luise. Etikett ist noch nicht fertig und auch noch nicht gedruckt, darum ist er noch nicht im Verkauf, aber es kann sich nur noch um einige Wochen handeln. Und die ist wirklich, also die liegt dann so bei 10% Alkohol als Berliner Weiße oder fast 10, hat noch einen leichten Holztouch, komplex, bisschen, also im Grunde das Ding hier hoch katapultiert auf
und die Milchsäure und sowas, die kommen damit zurecht mit dem Alkoholgehalt.
Haben wir irgendwie hingekriegt.
Zauberei.
Nee, ist wirklich lecker. Also
haben wir irgendwie hingekriegt, das tut mir leid, aber das verleitet mich jetzt ein bisschen zu der Frage Berliner Weiße. Unfall oder gewollt? Wie ist das entstanden?
Also gut, das ist jetzt historisch. Historisch sagt man, das sei von den Hugenotten. Da gab es mal eine Auswanderungswelle der Hugenotten nach Berlin vor 400, 500 Jahren. Und angeblich, so eine Theorie, sollen die das mitgebracht haben. Also wenn ich drüber nachdenke als Brauer, dann erschließt mich mir das sich eigentlich so, dass ich sage, naja, früher war ja wahrscheinlich fast jedes Bier sauer. Nur eine Frage der Zeit, weißt du. Also ich meine, niemand konnte steril arbeiten. Die Leute wussten noch nicht um das Geheimnis der Reinzucht etc. Und in der Zeit ist natürlich ein Bier entstanden, was dann Berlin-typisch war, sicherlich Thema Schüttung und Extraktgehalt und so weiter. Und das war eben... gab natürlich auch keine Produktkontinuität, nicht? Also mal war es besser, mal war es schlechter. Da wird das entstanden sein, in der Zeit wird man eben gebraut haben und da hat man Sauerbier gehabt, klar, logisch. Und wenn es mal weniger schlechte, fürchterliche Keime da drin hatte, dann war es lecker und wenn es, ja, manchmal dann auch nicht. Ja. Und wir machen es natürlich heute ein bisschen anders. Wir sind natürlich hergegangen und haben auch ein möglicher Ansatz, die Berliner Weiße wiederherzustellen, wäre gewesen, habe ich auch eine Zeit lang drüber nachgedacht, den wirklich auf wilde Gärung zu setzen. Bin aber dann davon abgekommen, sodass wir heute 4 ausgewählte Organismen verwenden.
Okay, wild heißt, wollte ich auch stehen lassen und warten, genau, was passiert.
Das wäre wild, nicht? Also wo wir ja aus von den belgischen Freunden wissen.
Okay, Holzbalken noch eingebaut.
Ja, und dass so ein Sud auch so einen mikrobiologischen Generationenwechsel durchmacht. Ne? Da kommen erst E. coli und Freunde, dann kommen irgendwelche Candidas und dann kommt und bababab und am Ende übernimmt ein bisschen Lacto das Regiment
der
und
Obergerebe. Ja.
Genau. Und das ist ein möglicher Ansatz, aber den haben wir nicht verfolgt, sondern wir haben gesagt, wir schauen mal.
So viel Zeit hattet ihr nicht, ja?
Nee, so viel Zeit hatten wir auch nicht. Aber die Idee ist noch nicht ganz abgehakt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, aus Mikroorganismen, die wir explizit auswählen, etwas zu produzieren, was in etwa diesen Vorstellungen entspricht, wie es damals gewesen sein könnte. So war die Idee. Und der Manfred hat dankenswerterweise noch alte Organismen aus der Hochschulbrauerei aus der Zeit mitgebracht, wobei man da auch sagen muss, ich sage, naja, wie waren das früher? Also, und wir reden jetzt nicht irgendwie 1700, sondern wir reden 1980 oder 70er Jahre. Und da hat er gesagt, naja, sagt er, du hattest halt in der Brauerei einen Tank stehen, das war der Anstelltank.
Und da bist du durchgefahren.
Da hast du das hergezogen, wenn du es gebraucht hast. Und wenn es nicht mehr funktioniert hat oder wenn du das Gefühl hattest, sollte ich vielleicht nicht mehr verwenden, dann bist du zu einer anderen Brauerei gefahren und hast dir was geholt. Und hast du weiterverwendet. Aber was am Ende in dieser Mixtur, Mikroflora drin war, wusste keiner.
Okay, das heißt, es war auch wesentlich unkontrollierter als das, was ihr heute betreibt.
Total, scheinbar. Ja. Was ja irre ist, also wir reden 1980, 1975, wo du denkst, ich meine...
Naja, das ist eine Zeit, wo es durchaus parallel dazu schon...
Reinzucht...
Reinzuchthefe gebraut, jedes Mal
logisch.
Das Gleiche. Ja.
Ja, und das ist also schon irre, ja, dass sich das so lange gehalten hat, finde ich schon bemerkenswert. Ja,
was dann umso erstaunlicher ist, dass es so schnell bergab ging.
Naja, ich sag mal, also,
wenn du sagst, Anfang der 90er war es rum. Also da gab es Berliner Weiße noch, aber da war es schon so wie Ende der 90er überhaupt nicht mehr. Da gab's,
also ich sag mal, für die, ich weiß nicht, irgendeiner von Kindle hat mir auch mal gesagt, wie viel die machen, ich hab's vergessen. Aber für so ein Nischenprodukt das Risiko einzugehen, in deiner Großbrauerei mit diesen Mikroorganismen irgendwie was zu tun zu haben, war denen, nehme ich an, einfach zu groß, das Risiko. Und ist von der Handhabung natürlich auch unprofessionell.
Und um es auszugliedern, war der Markt noch nicht bereit wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Um zu sagen, können wir gliedern das aus und machen da jetzt eine eigene Berliner Weizenbrauerei.
Spannend wird sein, ob irgendwann die Großindustrie das aufgreift und sagt, ey Mensch, gibt hier einen Bedarf an Spezialbier mit Brett und so weiter. Glaube ich aber nicht.
Nee, kann ich also mir nicht vorstellen. Alles andere kann man in seiner Brauerei so nebenher produzieren.
Klar.
Sei es ein IPA oder auch Stout oder auch meinetwegen mal Fassgereifte, aber damit traut sich keiner dran.
Selbst wenn es ein Markt wäre, wo wir irgendwann mal 50.000 Hektar von machen würden, was völlig undenkbar ist, gegenwärtig, selbst dann wäre es ja für eine Großbrauerei irrelevant, weißt du? Weil deren Zahlen sind halt andere. Ja, deshalb wird immer ein Nischenprodukt bleiben, denke ich. Das ist auch gut so. Da können sich mit uns gemeinsam, mittlerweile gibt es ja noch zwei, drei andere, können sich da in diesem Markt da rumtingeln und das ist okay.
Sehr gut. Schmeckt echt super.
Bin mal gespannt. Komm, wir machen also mal einen auf. Ich habe die Eiche hier.
Die Waldmeister-Variante hat mich echt überzeugt, ja.
Siehst du? Bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Ich merke schon, die Schlagzahl erhöht sich plötzlich, ja, aber so ist das, wenn man. Wenn wir jetzt sagen, wir trinken jetzt die Bier oder wir probieren die Berliner Weiße.
So ist es, wenn man Leichtbier trinkt. Da muss man ja die Schlagzahl erhöhen.
Ah ja, okay.
Merkst du das Holz?
Holz ist deutlich, deutlich zu merken, ja.
Ja, aber es ist Späne, ne? Es ist nicht auf dem Fass,
ja.
Sondern es ist nur gespänt.
Mhm. Wow. Also im Geschmack, also geruchlich war es wahrzunehmen, aber geschmacklich ist es noch viel intensiver.
Mhm.
Erstaunlich. Also Holz, Biere mit Holz sind ja immer Starkbiere.
Genau.
Und jetzt so ein leichtes Bier, das so gut mit Holz harmoniert, das ist echt.
Geht nur durch die Säure.
Hatte ich noch nicht. Ja,
sonst würde das nicht funktionieren.
Hab ich so noch nie gehabt. Ne? Vorhin habe ich noch gedacht, Eiche erinnert mich an mein Lieblingsrauchbier, die Schlenkerler Eiche. Vielleicht wäre das auch mal eine Option für euch. Schöne Berliner Weiße, gelagert im Holzfass, in dem man Rauchbier drin war.
Wir haben so ein bisschen was, wir haben ja Lafroig, ne? Den,
ja, habe ich schon gesehen.
Ja, und das ist ja
Fass Nummer 235.
Das ist ja Rauch pur, ja. Also mehr Rauch geht nicht.
Aber Torf.
Naja, aber so rauchig Torf, kann man das so sagen? Torfig, rauchig? Keine Ahnung. Haben wir im Barrel Blend, glaube ich, habe ich genommen 0,5% oder so. Alles andere war untrinkbar. Also es gibt zwar natürlich hier immer, wir haben, das ist immer eine große Diskussion, wir haben auch zum Beispiel auf Rum gelagert gehabt, ein Stout, wo alle sagten, oh, das ist ja ein Jahrhundertbier. Und ich habe gesagt, nein, es geht gar nicht, weil es schmeckt wie Rum mit ein bisschen Imperial Stout drin. Also mein Hauptthema ist immer, ich möchte gerne Balance in den Dingen drin haben.
Das Bier an sich muss im Vordergrund stehen.
Das Bier muss im Vordergrund stehen.
Tut's ja absolut, aber es ist.
Und das ist einfach zu viel. Bei dem Lafroig ist es einfach, geht nicht. Und bei dem Rum war es auch zu viel. Kann man immer nur in Nuancen genießen, ja.
Gut, aber wir haben es vorhin schon mal gehabt. Berliner Weiße, der Trend kam eigentlich wieder zurück durch hauptsächlich Amerikaner, die das produziert haben. Was liegt denn da näher als Berliner Weiße wieder in Berlin zu produzieren und es den Amerikanern zu schicken? Hast vorhin mal angedeutet, habt ihr schon angefangen, ihr habt schon mal was in England geschickt, der arbeitet da mit einem Partner in USA zusammen, genau, der das von hier.
Genau, der Matthias, der importiert es als Containerware, das heißt also, das geht auf den Tank, der schickt einen Tank und wir drücken den Tank voll, das sind immer 35 Hektar pro Sorte und dann geht der Tank da zu ihm rüber. Und er füllt es ab dort auf Dosen. Ursprünglich hat er es auf PET gefüllt. Und jetzt sind wir bei der Dose, ja. Also das funktioniert super. Und trotz Corona haben wir noch einen leichten Absatz dort. Amerika ist halt groß. Der hat offensichtlich sehr gute Vertriebsstrukturen dort im Laufe von, ich weiß nicht, ich glaube, er macht das 20, 30 Jahre schon. Und ja, da sind wir sehr zufrieden. Das funktioniert. Und möchte das eigentlich ausweiten auch auf andere Länder, weil das eben ein ganz charakteristischer Bierstil ist für uns und für Berlin und nichts liegt näher als das. Ne?
Ja, ist echt überragend. Dieses Eichenholzaroma in so einer Berliner Weise hätte ich nie gedacht. Ne? Macht echt was her. Ich sehe hier, du hast noch aus der, ich sag mal, normalen Berliner Weiße-Reihe noch zwei andere Biere da stehen. Einmal Himbeerweiße und einmal die Kirschversion.
Genau, also.
Gut, Himbeer kann ich mir vorstellen, wie er da drauf gekommen sein. Der Kirsch vielleicht an die Belgier gedacht oder einfach.
Korrekt. Genau. Nein, also bedingt. Die Idee war, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen für den normalen Konsumenten. Und wir wussten, wir wollen eine Frucht nehmen und haben in den Versuchssuden, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, haben wir Kirsche und Himbeere ausprobiert, aus zwei Gründen. Himbeer, wie du sagst, klar ist gelernt, ne? Weiß, kennt er mit von dem Himbeersirup. Und Kirsch, einfach weil es gibt hier in Berlin zumindest sehr bekanntes Kirschenanbaugebiet in Werder,
ja,
südlich von Berlin. Und da haben wir gesagt, ey, das ist doch cool, wenn man regionale Früchte hier verwendet bei der Herstellung der Boudique mit Kirschen. So sind wir drauf gekommen. Und haben beide gebraut und dann haben wir hier so eine demokratische Entscheidung getroffen im Betrieb, haben wir alle zusammengesessen, haben sie verkostet und dann gesagt, die Himbeere ist es, die Himbeere. So, dann haben wir die Himbeere eingebraut und haben Himbeer auch hier European Beer Star in der Rubrik belgische Sauerbiere, glaube ich, gewonnen.
Also ja, das klingt jetzt lustig, aber in der Berliner Weiße-Kategorie wäre es wahrscheinlich rausgeflogen, ne?
Ja, klar, weil die zu dem Zeitpunkt noch nicht so divers da beschrieben waren. Egal, auf jeden Fall. Dann haben wir aber aus dem ersten Sud Kirsche liegen gehabt noch und haben sie ein Jahr später oder anderthalb Jahre später aufgemacht. Und die war so sensationell, dass alle gesagt haben, oh, Fehler, wir müssen die Kirsche wieder mit reinnehmen. Und dann darum gibt es die Kirsche jetzt relativ frisch. Ich glaube, es ist der zweite Sud oder so, den wir jetzt verkostet haben. Gibt es eben beide jetzt, die Himbeere und die Kirsche. Und sie sind sehr unterschiedlich vom Charakter. Also die Kirsche ist dezent in der Säure, weil die Kirsche zum einen nicht so viel Säure von Hause aus mitbringt, zumal wir auch unterschiedliche Kirschsorten drin haben. Also sowohl süß als auch Sauerkirschen, um das so ein bisschen wegzubalancieren mit zusätzlicher Säure. Wohingegen die Himbeere in der Tat die Fruchtsäure volle Kanone mitbringt, ja, und dementsprechend natürlich zusätzlich zur eigentlichen Säure der Boudique noch zusätzlich die Fruchtsäure da mit drin hat. Und die ist halt in your face. Also Himbeere, hast du ja gemerkt, merkst du sofort. Und die Kirsche ist eher subtil, ein bisschen subtil unterwegs, ja.
Sehr schön. Aber jetzt fällt natürlich noch eine Flasche am Tisch aus der Reihe. Wir haben hier die klassische, ich sag mal, Berliner Weiße Lemke-Reihe gerade durchverkostet, durchgesprochen. Vorhin hast du es schon mal angedeutet, was ganz Spezielles.
Genau, also.
Was hast du da?
Also historisch.
Vielleicht schenkst du erstmal einen Schluck ein, dann.
Mach ich doch. Erst trinken oder erst reden?
Erst trinken.
Erst trinken.
Also, zum Wohl.
Zum Wohl.
Wow. Also, ich lehne mich zurück, genieße und du erzählst mir was über diese Sonderedition.
Also, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es in der Historie unterschiedliche Arten Berliner Weiße gab. Angefangen von der einfachen, die wir mit der Boudique darstellen, bis hin zu Champagnerweißen, hochprozentiger Natur oder auch die Sandweiße, die wohl, so sagt die Überlieferung, eingegraben wurde in ihrer Champagnerpulle über Jahre und dann wieder befreit wurde. Also es gab viele Spielarten und wir hatten von Anfang an eigentlich auch schon das Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen eine hochprozentige haben, sodass die Menschen nicht mehr Schaumwein trinken müssen aus deutschen oder französischen Landen, sondern auch mal was Gersten- und Weizenbasiertes, was das genauso gut kann. Da sind wir fest von überzeugt. Und ja, und haben diese Champagnerweiße, so dürfen wir sie ja nicht nennen. Also sie wird Luise heißen. Die Etiketten sind noch nicht ganz fertig, aber die Flaschen sind schon abgefüllt, wie du siehst. Und das Ziel war, eine Berliner Weiße zu kreieren im höheren Alkoholbereich zwischen 8% und 10%. Mit der Herausforderung ganz speziell, dass man aufpassen muss bei so hochprozentigen Bieren, dass man den Brettcharakter nicht überbetont. Also da habe ich schon viel böse Geschichten getrunken, wo du wenig Spaß dran hast, obwohl du dann viel Geld für die Flasche bezahlt hast. Und wir haben eine Weile rumgetüftelt und das Anstellverhältnis ist in der Tat ein komplett anderes als bei der Boudique. Aber auch hier sind wieder 4 Mikroorganismen, die gleichen wie bei der Boudique im Einsatz. Aber wir steuern es über unterschiedliche Anstellverhältnisse.
Weil in dem höheren Alkoholgehalt es einfach sich anders durchsetzt quasi.
Korrekt. Und es dauert länger und ist immer eine Frage der Geschwindigkeiten, wer in welcher Konzentration am Anfang da ist. der versucht natürlich, the winner takes it all, die anderen platt zu machen. Und das ist dein Interesse, ist aber, dass alle am Leben bleiben, parallel, weil du willst ja die Säure mit der Frucht von Lacto und genauso willst du ja auch leichte Brettaromen und gleichzeitig muss die Standardvergärung mit der obergigen Hefe vonstatten gehen. Also es muss alles irgendwie balanciert laufen. Ja, und das ist das Resultat. Zusätzlich wird das Ganze noch auf Eiche gelegt. Merkst du ja, hat einen leichten Holzcharakter auch drin, so dass wir also jetzt in der Lage sind, auch die Luise zu vermarkten demnächst. Und ich glaube, es ist ein ganz gut gelungenes, hochprozentiges Sauerbier.
Ja. Ja, sehr, sehr überragend. Also muss ich echt sagen, von der Aromatik sehr vergleichbar am Anfang mit der Boudicke. Allerdings dann mit dem Geschmack was ganz anderes. Ne? Also ja. Ist immer noch sehr, sehr ausgewogen, aber...
Und du merkst halt auch den höheren Alkoholgehalt.
Man merkt ihn schon. Ja. Hat es 10, hast du gesagt?
Wir haben es noch nicht gemessen. Also es wird irgendwo zwischen 9, sag mal, 9% ungefähr.
Aber trotzdem merkt man den nicht. Also man merkt deutlich, es ist ein höherer Alkoholgehalt, genau, aber ja. Da hätte ich jetzt nicht auf 9 oder 10 getippt.
Und du hast ein anderes Mundgefühl, komplett, also es ist halt ein vollmundiges, wirkliches, tolles Ding. Ne?
Und nach der ganzen anderen Reihe tatsächlich auch ein neues Produkt. Also ich sag mal, die alle Berliner Weißen, die heute hergestellt werden, sind doch eher im Schankbierbereich. Vielleicht mal geht's bis Zwammwürze 12 oder so, aber...
Na, es gibt immer mal irgendwen, der so eine... Also in Amerika ist ja sowieso alles möglich.
Okay, das außen vor, aber...
Aber richtig.
Also jetzt mal so hier in Berlin und Umgebung, die jetzt da mal sowas sich damit beschäftigen.
Genau, ich wüsste so ein Produkt nicht, das jetzt einen Bekanntheitsgrad hat irgendwie... Wo man sagt, also jetzt Beispiel Hopfenweiße, ne, wo ich sage, klar, Schneider Tab 5 ist ein sehr ähnliches Bier oder so. Ne, hier weiß ich auch keinen Vergleich in der Tat, ja. Wir werden mal sehen, ich bin gespannt. Es gibt jetzt eine erste Limited Edition. Ich glaube, wir haben 1000 Flaschen oder 1200 Flaschen abgefüllt. Wenn die Etiketten fertig sind, gehen die übers Netz in die Vermarktung. Bin gespannt, wo die Liebhaber eines solchen Getränks wirklich sitzen. Ja. Also.
Hat auf jeden Fall Potenzial, muss ich sagen. Also bin ich auch gespannt, in welche Richtung das geht. Also du hast gesagt, als Ersatz von Champagner oder irgendwie sowas hat es auf jeden Fall, ja, besteht die Möglichkeit auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es in den Kreisen tatsächlich irgendwann ankommt.
Wir werden sehen. Ich bin voller Hoffnung.
Noch ein ganz kurzer Exkurs. Du hast die Sandweiße erwähnt, wenn ich es richtig verstanden habe. So heißt es, die Geschichte ist einfach sensationell. Allein aus Marketinggründen müsste man doch sowas wieder aufleben lassen.
Ja.
Hast du einen Sandkasten irgendwo am Alex schon vorbereitet? Oder?
Wir haben wirklich mal drüber nachgedacht, ob wir haben ja hier irgendwie auf dem Dach der S-Bahn-Bögen, das ist eine Fläche von ungefähr 1200 Quadratmetern, innerstädtisch, wo nichts gemacht wird. Man könnte, also, und die Ideen dazu waren vielfältig, von Solarpanels über Hopfengärten hatte ich schon jemanden hier aus der Hallertau, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen da unseren Frischhopfen für einmal im Jahr irgendwie einen Frischhopfensud an, ja. Bis hin zu Waldmeisterfeldern im Halbschatten, die dann irgendwie überdeckt werden. Oder eben auch das von dir angesprochen. Also es gibt viele Ideen dazu, aber noch einmal nichts realisiert. Noch einmal oben auch keinen Sandkasten gebuddelt, wo die Sandweise. Vor allem, das wäre natürlich auch ein Problem, dass, wenn es einer mitkriegt, sind sie weg. Ne? Ja. Musst du dir irgendwas überlegen, wie der die.
Vielleicht zur Erklärung noch ganz kurz Sandweise, vielleicht kann noch mal ein Satz dazu. Was ist das überhaupt?
Ja, also die Flasche wird eingegraben in Sand über mehrere Jahre und soll da still vor sich hin lagern in einer Sektflasche. Sicherlich auch aus der Tatsache geboren, dass es im Sand natürlich dunkel und kalt ist. Und dass für die Bierlagerung sich das tendenziell immer gut anbietet.
Der Boden um Berlin recht sandig ist. Also genau. Man hat auch nicht einen Sandkasten angeschafft, sondern hat es damit gemacht. Ja. Und so wurde die dann mehrere Jahre vergraben.
So geht die Sage.
Die Sage findet ihren Höhepunkt bei der Möglichkeit, in der Gaststätte verschiedene Jahrgänge zu bestellen. Und dann wird eben der entsprechende Jahrgang ausgebuddelt. Also allein diese Geschichte und...
Diese Geschichte, Bild. Dass sie dann auf so ein Brett getragen wird.
Genau.
Ene von's Brett heißt es dann oder so, ne? Dass die
dieses Bild ist, glaube ich, schon eine Geschichte wert. Ja. Also das so musst Marketing, du unbedingt ausprobieren.
Marketing in eigener Sache, weil ich bestell sowas und alle um mich rumsehen. Ich bin irgendwie ein Wichtiger, weil ich gebe ganz, ganz viel Geld aus für eine edle Weiße. Ja.
Weiße deine eigene.
Nee, ich doch nicht mehr. Nein, also so war das wohl früher, ja. Ist das in der Berliner Trinktradition. Auch die hat es gegeben, wenn man da mal tiefer einsteigt. Das gab es nicht nur in München, ja.
Super, Olli. Echt total spannend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, vor allem über die Berliner Weiße, die verschiedenen Herstellungsweisen, über die Wiederbelebung alter Traditionen. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt noch ein bisschen der Luise, trinken noch einen schönen Schluck 8%ige Berliner Weiße.
Wir haben ja noch was übrig. Christian, schön, dass ihr hier wart. So
Vielen
sieht's
Dank.
Aus. Danke dir, ja. Jederzeit.
Prost.
Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Axis Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Axis-visuals.de